SRF 1.
Halb eins, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Vor den heutigen Verhandlungen über eine Waffenruhe wird in der Ostukraine weiter heftig gekämpft. Larks kann eine Asylunterkunft in einem Hotel nicht verhindern. Die Gemeinde blitzt vor Bundesgericht ab. Die Qualität und Vielfalt der Schweizer Medien soll gestärkt und gesichert werden. Die neue Eidgenössische Medienkommission macht Vorschläge, wie. Und im Tagesgespräch um 1 Bundesrat Johann Schneider-Ammann. Mit ihm diskutieren wir mögliche Auswege aus dem wirtschaftlichen Stillstand. Im Studio sind Brigitte Kramer und Daniel Hubacher mit den Nachrichten.
In der Ostukraine gehen die Kämpfe weiter, obwohl für heute eine Einigung auf eine Feuerpause erwartet wird. Wenige Stunden vor Beginn der Verhandlungen in der weißrussischen Hauptstadt Minsk waren in der ukrainischen Hafenstadt Mariupol Schüsse und Explosionen zu hören. Der Bürgermeister ließ im Fernsehen verlauten, nun werde die Artillerie gegen die Separatisten in Stellung gebracht. Gemäß Reportern wurde auch nahe des Flughafens Donetsk gekämpft. Vertreter der Ukraine und der prorussischen Rebellen trafen am Morgen in Minsk ein. Im Laufe des Tages wollen sie zu Gesprächen zusammenkommen unter Vermittlung der OSZE. Bundespräsident Didier Burkhalter hat am NATO-Gipfel in Wales davor gewarnt, Russland wegen der Ukraine-Krise zu isolieren. Für den Vorsitzenden der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE, ist Stabilität in der Ukraine nur mit und nicht gegen Russland zu erreichen. Sanktionen und andere Maßnahmen gegen Russland dürften nicht auf Kosten diplomatischer Bemühungen gehen, sagte Burkhalter weiter. Priorität haben laut Burkhalter weiterhin die Bemühungen um eine Waffenruhe. Zudem solle die Beobachtermission in der Ukraine ausgedehnt werden. Diese würde zusätzlich mit 4 Drohnen ausgerüstet. In Erbil, der Hauptstadt des irakischen Kurdengebietes, ist am Morgen das erste deutsche Frachtflugzeug mit Militärgütern gelandet. Das teilt die Bundeswehr mit. An Bord seien rund 9.500 militärische Ausrüstungsgegenstände. Teile davon sollen später den kurdischen Streitkräften, den Peschmerga, übergeben werden. Die syrische Frau, welche auf der Rückführung von der Schweiz nach Italien eine Totgeburt erlitten hatte, erhält Asyl in Italien. Auch ihren 3 Kindern und dem Ehemann wurde der Flüchtlingsstatus gewährt. Das geben die Behörden in Domodossola bekannt. Die Familie werde in den nächsten Wochen in ein Empfangszentrum in der Nähe von Mailand ziehen. Die 22-jährige Syrerin war Anfang Juli in einem Zug von Mailand nach Paris kurz nach der Schweizer Grenze aufgegriffen worden. Die Schweizer Behörden führten sie und ihre Familie nach Italien zurück. Die Frau war im 7. Monat schwanger und begann sich unwohl zu fühlen. Ihr Ehemann klagte darauf, die Schweizer Beamten hätten ihr nicht helfen wollen. Die Frau brach in Domodossola zusammen und brachte ihr Kind tot auf die Welt. Die Gemeinde Larks im Kanton Graubünden kann eine Asylunterkunft im Hotel Rustico nicht verhindern. Das hat das Bundesgericht entschieden. Es bestätigt ein Urteil des Bündner Verwaltungsgerichts. Die Gemeinde Larks hatte sich dagegen gewehrt, bestehende Hotelbetriebe umzunutzen. Larks begründete dies mit der angenommenen Zweitwohnungsinitiative und dem Ziel, bestehende Betten für Touristen zu erhalten. Der Kanton Graubünden reichte darauf Beschwerde gegen die Gemeinde ein. Die Eidgenössische Medienkommission schlägt vor, eine staatsunabhängige Stiftung zu gründen. Diese soll Voraussetzungen schaffen, damit sich Qualitätsmedien und der Journalismus weiterentwickeln können. Mögliche Maßnahmen wären gemäß Kommission, die Nachrichtenagentur SDA finanziell zu unterstützen. Auch müsse die journalistische Aus- und Weiterbildung gefördert werden. Die Kommission betont, Massenmedien seien für die Gesellschaft und die Demokratie sehr wichtig. Deshalb müssten Bedingungen geschaffen werden, damit die Medien auch in Zukunft breit und vielfältig informieren könnten für alle Sprach- und Kulturräume. Viele Medien hätten Probleme, sich zu finanzieren. In Bosnien sind 34 Bergleute nach einem Erdbeben in einer Kohlemine eingeschlossen. Rund 20 Bergleute hätten sich retten können, berichtet der Minenbetreiber der Stadt Zenica. Den Eingeschlossenen gehe es gut und sie hätten genügend Luft. Sie befänden sich in einer Tiefe von rund 600 Metern und an ihrer Rettung wird gearbeitet. Das Erdbeben der Stärke 3,5 löste in der Mine eine Gasexplosion aus. Mehrere Stollen wurden blockiert. Die starke Luftverschmutzung in Chinas Hauptstadt wirkt sich negativ auf den Tourismus aus. Im ersten Halbjahr 2014 hätten knapp 2,5 Millionen Touristen Peking besucht. Das seien rund 6% weniger als im selben Zeitraum vor einem Jahr, teilt die Tourismusbehörde mit. Gleichzeitig würden immer mehr Chinesen ins Ausland reisen. Die chinesischen Touristen hätten 43 Milliarden Franken mehr ausgegeben als ausländische Touristen in China, heißt es weiter. Das Wetter. Heute Nachmittag ist es wechselnd bewölkt. Im Westen scheint zeitweise die Sonne, lokal sind aber auch Regenschauer zu erwarten. Morgen wird es dann zeitweise sonnig und nur vereinzelt nass. Die Temperatur steigt auf 23 bis 26 Grad.
Uhr, so geht es im Rendezvous weiter. Der Albtraum soll endlich aufhören. Die Menschen in der ostukrainischen Hafenstadt Mariupol hoffen auf eine Waffenruhe, berichtet unser Korrespondent. Die EU-Länder müssen mitziehen. EZB-Chef Draghi fordert dringend Reformen, damit die Wirtschaft wieder in Schwung kommt. Ein Appell vor allem an Frankreich und Deutschland. Und Emotionen im Abstimmungskampf. Basel-Stadt und Basel-Land entscheiden über eine Fusion. Es könnte ein Schritt Richtung Entspannung sein. Im weißrussischen Minsk soll heute Nachmittag eine Waffenruhe für die Ostukraine vereinbart werden. Doch vorerst gehen die Kämpfe weiter. Prorussische Rebellen wollen die Hafenstadt Mariupol mit rund 470'000 Einwohnern zurückerobern. SRF-Korrespondent Christoph Franzen ist derzeit in Mariupol. Ich habe ihn kurz vor der Sendung gefragt. Wir hören hier von Gefechten. Wie ist denn die Lage?
Wir sind heute früh mit einem jungen Mann Richtung Osten gefahren, also dort, wo die pro-russischen Separatisten sind. Er wollte zurück in sein Dorf, wir wollten ihn begleiten und wir sind nicht dahin gekommen. Es hat neue Straßensperren, es hat solche, die in der Nacht beschossen worden sind. Die ukrainischen Streitkräfte, die haben uns gesagt, es gäbe Verletzte und auch Tote. Und wir waren auch in Dörfern, wo die Menschen die Nacht in Kellern verbracht haben, weil sie gesagt haben, zwischen circa morgens um 3 Uhr bis 6 Uhr sei schweres Artilleriefeuer gewesen.
Beobachter sagen, die Separatisten kämpfen um die Hafenstadt, um vor der möglichen Waffenruhe noch so viel Territorium gut zu machen wie möglich. Teilen Sie diese Einschätzung?
Es sieht wirklich danach aus. Also, als wir vorgestern ankamen, war noch die Rede davon, dass die prorussischen Separatisten ca. 20, 30 Kilometer von der Stadt entfernt sind und die haben jetzt immer mehrere sogenannte Posten, also Straßensperren der ukrainischen Streitkräfte beschossen, also richtig hinweggeputzt, wie die Soldaten hier selber sagen. Und die sind tatsächlich näher an Mariupol gerückt. Wie weit das sie wollen, also die Stadt selber haben sie noch nicht erreicht. Wie weit das sie wollen, das ist im Moment offen.
In Weißrussland wird über eine Waffenruhe verhandelt. Glaubt die Bevölkerung in Mariupol daran? Hofft sie darauf?
Also die Hoffnung, die ist riesig. Also wenn ich hier mit den Menschen spreche und frage, wen unterstützen sie denn, die prorussischen Separatisten oder die Ukraine, dann sagen eigentlich die meisten, wir unterstützen den Frieden. Wir wollen endlich, dass dieser Albtraum aufhört. Und also die politischen Forderungen, die sind bei vielen eigentlich inexistent. Und auf der anderen Seite ist aber auch eine große Skepsis da. Man hat gesagt, wir hatten bereits solche Waffenstillstände und die Streitkräfte auf beiden Seiten, die haben sich nicht daran gehalten. Also die Skepsis ist groß, man hofft ja, aber viele glauben noch nicht richtig daran.
Eindrücke aus Mariupol von SRF-Korrespondent Christoph Franzen und jetzt noch eine wichtige Meldung zum Straßenverkehr. SRF Verkehrsinfo von 12.39 Uhr. Achtung Tiere in Graubünden auf der A13 San Bernardino-Chur in Höhe von Thusis Nord in beiden Richtungen. Gefahr durch Tiere auf der Fahrbahn. Zurück zum Konflikt in der Ostukraine. Das Treffen in Weißrussland zur möglichen Waffenruhe findet ohne den ukrainischen Präsidenten Poroschenko statt. Er weilt am Gipfel der NATO in Wales. Dort ist auch unser Korrespondent Freddy Steiger. Die Frage an ihn: Petro Poroschenko reist nicht nach Minsk. Zeigt das, dass er mehr auf die militärische Unterstützung der NATO setzt, denn auf die Gespräche?
Ich würde das nicht unbedingt so sehen, denn viele in der Ukraine sind ja kriegsmüde. Es gibt viele Opfer, es gibt wirtschaftliche Schäden, soziale Not, und deshalb möchte Poroschenko wirklich ernsthaft eine Waffenruhe. Bloß er glaubt nicht wirklich daran. Er hat gestern Abend hier gesagt, er sei sehr vorsichtig optimistisch. Gerade nach Enthusiasmus klingt das nicht. Außerdem in Minsk ist ja auch der russische Präsident Putin nicht vertreten, auch nicht der OSZE-Vorsitzende Didier Burkhalter. Auch er ist hier in Wales auf dem NATO-Gipfel. Der heutige Versuch, eine Waffenruhe hinzukriegen in Minsk, wird also auf rangniedrigerer Stufe unternommen.
Der ukrainische Präsident hofft auf die Unterstützung der NATO. Welche Zusagen hat er denn jetzt in Wales bekommen?
Eine ganze Reihe. Er selber hat sogar von einem historischen Höhepunkt in den Beziehungen zwischen der NATO und der Ukraine gesprochen. Er hat Zusagen für finanzielle Hilfe bei der Reform und Stärkung der Armee bekommen. Logistische Hilfe, Beratung, Ausbildung wird ihm zugesagt. Und am wichtigsten, mehrere NATO-Länder, wenn auch nicht die NATO als Ganzes, haben zugesagt, Waffen an die Ukraine zu liefern, vor allem etwa Präzisionsmunition gegen russische Panzer. Poroschenko hat allerdings auch zwei klare Absagen bekommen, nämlich kein direktes militärisches Engagement des Westens, der NATO, für die Ukraine und keine Mitgliedschaft in der NATO auf absehbare Zeit.
Die NATO hat ja auch deutlich gemacht, dass sie ihre Mitgliedsländer im Osten stärken will. Sie will auch schneller eingreifen können. Das klingt nicht so, als würde die NATO-Länder an eine Entspannung in der Ostukraine glauben.
Das ist in der Tat so. Der Glaube ist sehr begrenzt, die Skepsis dominiert. Gerade auch was den Versuch, einen Waffenstillstand, eine Waffenruhe auszuhandeln in Minsk betrifft. Man glaubt zum Beispiel nicht, dass Russland und die Separatisten heute die ukrainischen Bedingungen für eine Waffenruhe akzeptieren werden, also die volle Kontrolle der russisch-ukrainischen Grenze durch die OSZE, den Abzug aller russischen Truppen. Diese Bedingungen der Ukrainer hält man aber in den NATO-Ländern für legitim. Team. Und ganz grundsätzlich ist zu sagen, es besteht im Moment wirklich wenig Hoffnung, dass man Moskau von seinem Kurs abbringen kann, ringsherum eine Einflusssphäre zu schaffen. Und deshalb gibt es auch kaum Hoffnung, dass sich das Verhältnis zwischen Russland und dem Westen grundsätzlich auf absehbare Zeit und unter Putin normalisieren lässt.
Sagt Fredrik Steiger. Er berichtet für uns vom NATO-Gipfel in Wales. Alleine könne es die Europäische Zentralbank nicht mehr richten. Das sagte EZB-Präsident Mario Draghi, nachdem er den Leitzins praktisch auf Null gesetzt hatte. Jetzt müssten die EU-Länder endlich die dringenden Reformen umsetzen. Nur dann könne die Wirtschaft im europäischen Raum wieder wachsen. Vor allem Frankreich und Deutschland sind gefordert. EU-Korrespondent Oliver Washington.
Mario Draghi ist mächtig. Als Präsident der Europäischen Zentralbank kann er viel in Bewegung setzen, doch seine Macht ist begrenzt. Das weiß Draghi ganz genau und hat er an seiner gestrigen Medienkonferenz auch immer wieder betont.
Er hat ganz deutlich gesagt, die Geldpolitik alleine kann es nicht schaffen, um es wirklich wieder den Aufschwung im Euroraum auf ein breites Fundament zu setzen.
Sagt Carsten Berzeski, er ist Chefvolkswirt der Bank ING Deutschland und ein profilierter Analytiker der Wirtschaftsentwicklung im Euroraum. Draghi hat die Länder der EU in die Pflicht genommen, mehr zu tun. Dabei denkt er zuerst nicht an die Krisenländer im Süden Europas, an Griechenland, Portugal und Spanien, sondern an Deutschland. Das mag den Laien überraschen, für den Experten ist es nur logisch.
Da hat die EZB jetzt doch auch indirekt noch mehr Druck aufgebaut, den wir schon eher vom Internationalen Währungsfonds sahen, den wir auch schon von der OECD bekommen haben, nämlich, dass Deutschland so langsam auch wieder mehr Investitionsprogramme fahren muss.
Deutschland ist eines der wenigen EU-Länder mit einer vollen Staatskasse und Deutschland müsse dieses Geld investieren. In Straßen zum Beispiel oder auch in die Energieinfrastruktur. Von entsprechenden Aufträgen würden auch Unternehmen in den Krisenländern profitieren. In der Pflicht stünden zweitens Frankreich und Italien, denn während Griechenland, Spanien und Portugal enorm gespart und die Arbeitsmärkte zum Teil auch reformiert hätten, hätten Frankreich und Italien zu wenig unternommen, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Wobei Carsten Berzeski davon ausgeht, dass der Druck auf diese beiden Länder zu sparen unterschiedlich groß sei.
Was ich erwarte, ist, dass der Druck auf Frankreich etwas größer sein wird, dass man da nicht so sehr bereit sein wird, um ein Auge zuzudrücken, dass man im Falle von Italien, das ein Haushaltsdefizit von etwas weniger als 3% hat, dass man da sagen wird, okay, lasst uns mal ein, zwei Augen zudrücken und gebt dem Land ein bisschen mehr Atemraum oder Bewegungsraum, um Strukturreformen durchzuziehen und sich nicht kaputt zu sparen.
Frankreich dürfte also mehr sparen und gleichzeitig Strukturreformen durchziehen müssen. An erster Stelle denkt Berzeski an den Arbeitsmarkt. Es müsse einfacher werden, Leute einzustellen und auch wieder zu entlassen. Weil die italienischen Staatsfinanzen etwas besser dastünden, dürfte hier der Spardruck geringer sein. Italien könnte vielleicht sogar ein Investitionsprogramm lancieren. Aber auch Italien müsse den Arbeitsmarkt reformieren. Das heisse, kleine und mittlere Unternehmen entlasten. Eigentlich seien diese das Rückgrat der italienischen Wirtschaft. Doch wer etwas Neues auf die Beine stellen, etwas wagen wolle, versinke oftmals in der staatlichen Bürokratie und das müsse sich ändern.
Dass ich auch wirklich wieder honoriere, wenn ich Menschen habe mit innovativen Ideen und dass mir nicht die Menschen weglaufen und irgendwann einen Startup in Silicon Valley aufbauen, sondern ich brauche halt wirklich wieder die Bill Gates und Steve Jobs, die auch in Europa bleiben.
Deutschland, Frankreich und Italien müssen ihre unterschiedlichen Hausaufgaben machen. Mario Draghi hat gestern versucht, die drei Großen unter Druck zu setzen, doch ist das so eine Sache mit diesem Druck. Denn wenn Draghi mit seinen Maßnahmen Erfolg hat und dank diesen die Wirtschaft wieder besser läuft, sinkt der Druck für diese Länder auch tatsächlich etwas zu machen.
Wenn die EZB zu viel macht, wenn jetzt diese Maßnahmen funktionieren, wenn jetzt über den billigeren Euro wieder die Exporte auch anziehen im Euroraum, kann es durchaus passieren, dass die Regierung halt ihre Strukturreform, um die Wettbewerbsfähigkeit der einzelnen Länder zu verbessern, doch nicht durchführen.
Doch in den letzten Jahren ist genau das passiert. Mario Draghi hat ein Maßnahmenpaket nach dem anderen präsentiert, Frankreich und Italien jedoch haben mit den Reformen zugewartet und Deutschland hat viel zu wenig investiert. Doch nun, da die Möglichkeiten auch von Draghi immer weniger werden, müssten auch die Staaten ihre Verantwortung wahrnehmen, finden Carsten Berzeski und Mario Draghi.
Aus Brüssel der Bericht von Oliver Washington. Die schleppende Wirtschaft in der EU wirkt sich auch auf die Schweizer Unternehmen aus. Was der Bund gegen das Nullwachstum hierzulande tun kann, besprechen wir mit Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann im Tagesgespräch um 1. Mit Händen und Füßen wehrt sich die Bündnergemeinde Laax gegen eine geplante Asylunterkunft. Diese will der Kanton im Hotel Rustico einrichten. Um zu verhindern, dass Asylsuchende in dieses Hotel einziehen, versuchte die Gemeinde alles Mögliche. Sie überwies dem Kanton keine Steuereinnahmen, änderte flugs die Bauordnung und zog den Kanton schließlich bis vor Bundesgericht. Doch das höchste Gericht zeigt wenig Verständnis für die Laaxer. Aus Lausanne, Sascha Buchbinder.
Es geht um das Hotel Rustico in Laax. Und es geht um die Frage, wer Herr im Haus ist. Der Kanton Graubünden hat mit den Eigentümern des Hotels Rustico einen Vertrag abgeschlossen. Ziel: Im Hotel sollen nicht mehr Touristen, sondern Flüchtlinge untergebracht werden. Etwa 100 Personen. Passen Flüchtlinge in die Berge? Passen Flüchtlinge zum Tourismus? Laax meint nein. Und vor allem, der Ort habe es so schon schwer genug. Bereits seien 6 Hotels mit über 1100 Betten einfach verschwunden. Deshalb müssten ab sofort alle Hotels erhalten bleiben. Und der Laaxer Gemeindevorstand hatte auch eine Idee, wie. Die Unterländer hatten doch eben erst beschlossen, in den Bergen solle alles beim Alten bleiben und deshalb die Zweitwohnungsinitiative angenommen. Das können wir auch, meinte der Gemeindevorstand und ergänzte die Bauordnung durch einen Zweitwohnungsabschnitt. Sinnigerweise war der so formuliert, dass er die Umnutzung des Hotel Rustico in ein Asylzentrum verbieten würde. Klingt wie eine zündende Idee, erweist sich nun aber als Rohrkrepierer. Weil nämlich das Bündner Verwaltungs- und das Bundesgericht urteilen, so geht es nicht. Stattdessen nahmen die Gerichte den Gemeindevorstand beim Wort und änderten den neuen Paragraphen so, dass er nur noch den Umbau von Hotelzimmern zu Zweitwohnungen verbietet, die Umnutzung zu einem Asylzentrum aber ermöglicht. Und dann belehrt das Bundesgericht die Gemeinde auch noch darüber, dass der Laxer Bettenschwund keineswegs kürzlich, sondern in den Jahren 1995 bis 2010 stattgefunden habe. Die Zweitwohnungsinitiative dagegen werde nicht zu noch mehr Umnutzungen von Hotels führen. Ganz im Gegenteil, der Druck zur Umnutzung werde abnehmen. Einziger Trost für die Gemeinde Lax, die Überarbeitung der Bauordnung durch das Gericht ist gratis.
Sascha Buchbinder. Achtung, Tiere auf der Fahrbahn. SRF Verkehrsinfo von 12.50 Uhr in Graubünden auf der A13 San Bernardino Richtung Chur in Höhe von Thusis Nord in beiden Richtungen Gefahr durch Tiere auf der Fahrbahn. Seit 181 Jahren gehen die Stadt Basel und das Basel-Biet getrennte Wege. Zwei frühere Anläufe, die beiden Kantone wieder zu vereinen, sind gescheitert. Der letzte liegt 45 Jahre zurück. Ende September nun entscheidet das Stimmvolk erneut, ob man die Wiedervereinigung in Angriff nehmen soll. Vor allem auf dem Land ist die Fusion umstritten. Dort fürchten viele um die Basel-Bierter Identität. Im Abstimmungskampf bemühen die Gegner Mythen und Symbole aus längst vergangener Zeit. Marlene Sandra.
Auf der Bank auf dem Hügel über Basel blickt die Baselbieter CVP-Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneider über die Stadt und die Agglomeration und den Schwarzwald.
Man sieht, dass die Grenzen ineinander hineinfliessen. Der Siedlungsraum ist so dicht, dass man die Grenze jetzt wirklich nicht sieht.
Hier ist sich Fusionsbefürworterin Schneider mit Fusionsgegner Oskar Kämpfer für einmal einig. Der Präsident der SVP Basel-Land zeigt auf das grüne Kupferdach der nahen Sternwarte.
Ich könnte Ihnen jetzt sagen, dass dort beim Observatorium ein bisschen weiter vorne nachher ist die Stadt. Also ungefähr in diesem Bereich verläuft die Kantonsgrenze. Aber gerade dort hinten dran sehen wir auch schon die Abgrenzung von der Landesgrenze Richtung Frankreich und dort hinten von Deutschland.
Basel, eine Stadt eingeklemmt zwischen zwei Landesgrenzen und mehreren Kantonsgrenzen. Eine davon soll fallen, findet Elisabeth Schneider-Schneider. Sie kämpft zuvorderst für die Initiative für eine Wiedervereinigung der beiden Basel. Die Region sei so kleinräumig, dass eine gemeinsame Planung sinnvoll sei. Zum Beispiel in der Frage, wie viele Spitäler die Region brauche und welche Straßen- und ÖV-Projekte.
Das sind alles Dossiers, die wir gemeinsam angehen müssen, dass wir nach aussen eben stark sind.
Zudem könne man durch das Zusammenlegen von zwei Kantonsverwaltungen Geld sparen. Dem widerspricht Oskar Kämpfer, Präsident der SVP Basel-Land. Er befürchtet im Gegenteil höhere Steuern, wie im Kanton Basel-Stadt heute. Der Föderalismus, meint Kämpfer, funktioniere gut mit seinen kleinen, autonomen Gebieten. In kleineren Kantonen sei mehr Mitsprache möglich.
Es ist für mich immer ein Problem, wenn ein Gebilde nur strukturell wächst. Das heisst, man tut ein organisatorisch grösseres Gebilde darüber setzen und die Leute unten dran wollen das gar nicht. Das kann nicht funktionieren.
Das Nein der Fusionsgegner artikulierte sich in den letzten Monaten im Kanton Basel-Land nicht nur in politischen Diskussionen. Monatelang tourte der Baselbieter Sänger Florian Schneider auf eigene Initiative durch die Wirtshäuser im Kanton. Besang den Willen, selbstständig zu bleiben und füllte auf seiner Beizentour monatelang die Lokale im Kanton Basel-Land. Der alte Mythos der Landschaft lebt in der Fusionsdebatte auf. Die Landbevölkerung, die sich gegen die Stadt ihre Freiheit erkämpft hat, vor gut 180 Jahren. Und die Fusionsgegner bewirtschaften den Mythos aktiv. Gedenken der entscheidenden Schlacht gegen die städtischen Truppen auf der Hülften Schanz, beleben archaische Bräuche wieder, wie das Zünden von Höhenfeuern. Fusionsgegner Oskar Kämpfer schlägt den Bogen von der Vergangenheit in die Zukunft.
Jemand, der eine Zukunft hat, muss sich seiner Vergangenheit bewusst sein. Dazu gehören Mythen, Bilder. Die Idee dahinter ist klar, es ist ein Weckruf. Die Leute sollen sich bewusst sein, es kommt etwas ganz Grosses auf sie zu.
Fusionsbefürworterin Elisabeth Schneider-Schneider stören die Mythen und Symbole. Sie ziehe eine sachliche Diskussion vor um die Zukunft der Region Basel.
Letztlich bin ich überzeugt, der Gegner geht es einfach darum, dass sie nicht wollen. Und mir wollen nicht ist für mich einfach nicht das Argument, wo ich mich sachlich auseinandersetzen damit.
Der Sachlichkeit zum Trotz. Auch das Pro-Fusionskomitee versucht, die Emotionen zu bedienen. So kursiert im Internet mittlerweile auch ein Fusionssong. Ein Lied vom Zusammenfinden.
Über den Fluss geht eine Brücke und das einfachste war das Treffen in der Mitte.
Die Wiedervereinigung der beiden Kantone Basel-Stadt und Basel-Land nach fast 200 Jahren Trennung wäre eine Schweizer Premiere. Zu dieser kommt es nur, wenn die Stimmbevölkerung Ende September in beiden Kantonen Ja sagt zur Fusionsvorlage. Der nächste Schritt wäre dann die Ausarbeitung einer gemeinsamen Verfassung für den neuen Kanton Basel. Bei einem Nein in einem der beiden Kantone würde man die Wiedervereinigung einmal mehr wieder ad acta legen.
Qualität und Vielfalt, das sind zentrale Anforderungen, die der Bund an die Schweizer Medien stellt. Doch Geldprobleme machen es insbesondere für Zeitungen immer schwieriger, diese Ansprüche zu erfüllen. Was also tun? Eine neu geschaffene Medienkommission hat Ideen entwickelt, um vor allem die Presse zu fördern. Klaus Bonanomi.
Es brauche eine staatliche Presseförderung. Zu diesem Befund kommt die Eidgenössische Medienkommission. Weshalb? Das begründet ihr Präsident, der Zürcher Publizistikprofessor Ottfried Jarren, so.
Weil wir in Sorge sind, dass aufgrund der fortschreitenden Konzentrationsprozesse, vor allem im Bereich der Tageszeitung, nur noch eingeschränkt Informationen zur Verfügung stehen. Und zum Zweiten die zunehmende Digitalisierung, die die Verlage unter Druck setzt. Sie sind aber immer noch wichtig für die Versorgung im Lokalen, Regionalen. Da muss was getan werden, um die demokratiepolitischen Anforderungen, die wir in der Schweiz haben, zu erfüllen.
Deshalb macht die Kommission nun Vorschläge. Der Bund soll die Aus- und Weiterbildung von Medienschaffenden stärker fördern, Geld geben für innovative Medienprojekte und die Nationale Nachrichtenagentur SDA viel stärker als bisher unterstützen.
Wir brauchen einfach für das ganze Land, insbesondere für alle drei Sprachregionen, einen guten nachrichtlichen Journalismus. Und es wird dann auch ein Angebot gemacht, was allen Plattformen nutzt. Also nicht nur den etablierten Medien, dass auch andere Plattformen damit die Möglichkeit haben, nachrichtliches Material kostengünstig zu erhalten und nutzen zu können.
Nicht anpacken will die Kommission jedoch das heißeste Eisen, die direkte Förderung von Medienunternehmen.
Wir brauchen ein differenziertes Mediensystem und das wird man nicht bekommen können ohne staatliche Unterstützung, wobei der Staat selbst sozusagen nur die Rahmenbedingungen setzen soll.
Aber er soll nicht einzelne Unternehmen oder Produkte direkt unterstützen. Hier ist die Kommission ganz auf Linie mit dem Verband Schweizer Medien, dessen Direktorin Verena von Aburg sagt kurz und bündig:
Staatliches Geld, das direkt zu den Medien fließt, ist schlussendlich Gift.
Umstritten ist hingegen ein anderer Vorschlag der Kommission. Bisher wird den kleinen Lokalzeitungen sowie den Zeitschriften von Verbänden, Kirchen oder Parteien die Zustellung durch die Post verbilligt. Dies will die Medienkommission abschaffen, wie Präsident Jarren erläutert.
Es geht nicht darum, dass man das heute auf morgen ändert. Es geht aber darum, diese Perspektive wahrzunehmen. Und ein großer Teil dessen, was die Mitgliedschaftspresse leistet, kann meines Erachtens in der Tat über Websites und andere Plattformen auch realisiert werden. Dort gibt es Alternativen. Die Zukunft liegt sicher nicht mehr allein im Gedruckten, sondern die Zukunft in diesen Bereichen liegt vor allem auch im Digitalen.
Das sieht aber Verena von Aburg vom Verband der Schweizer Medien ganz anders.
Es handelt sich nämlich hier um eine veritable Überlebenshilfe an kleinere Verlage, deren Existenz sonst wirklich bedroht wäre.
Und Dore Heim vom Gewerkschaftsbund, die die Interessen der Mitgliedschaftspresse vertritt, meint:
dass diese Rolle der Mitgliederpresse unterschätzt wird. Ich rede da von hoch unterschiedlichen Organisationen, von Kirchen bis Gewerbeverbänden bis Parteizeitungen, die für ihre Mitglieder eine journalistische Leistung erbringen, die ganz wichtig ist in dieser gesamten Medienlandschaft.
Und wenn die Zustellungstaxen teurer würden, dann stünden Lokalzeitungen und Mitgliederpresse künftig schlechter da als bisher. Und die Medienvielfalt würde damit geschmälert.
Klaus Bonanomi. Es ist gleich eins, gleich zu Gast im ersten und vierten Bundesrat Johann Schneider-Ammann. Wir sprechen mit dem Wirtschaftsminister über mögliche Szenarien, um die Schweizer Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen. Daniel Hubacher.
Im Osten der Ukraine wird weiterhin heftig gekämpft. In der Hafenstadt Mariupol ist die Artillerie in Stellung gebracht worden, um einen Vorstoß der Rebellen zu verhindern. Unterdessen laufen im weißrussischen Minsk die Vorbereitungen für Verhandlungen über eine Feuerpause. Der Kanton Graubünden hat in einem Streit mit der Gemeinde Laax um ein geplantes Asylzentrum einen Erfolg erzielt. Das Bundesgericht hat Laax angewiesen, die Umnutzung des Hotels Rustico nicht weiter zu blockieren. Das Baubewilligungsverfahren für eine Asylunterkunft muss weitergeführt werden. Und die syrische Frau, welche auf der Rückführung von der Schweiz nach Italien ihr ungeborenes Kind verloren hatte, erhält zusammen mit ihrem Mann und den drei weiteren Kindern Asyl in Italien.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.